Ja, ich habe das Thema von der täglichen Erneuerung und meine erste Frage ist, wie möchtet ihr euch entwickeln? In welche Richtung möchtet ihr gehen? Wir alle sind ja auf einem Weg in unserem Leben. Und jeder von uns entwickelt sich. Oder? Der Charakter wird entwickelt. Und wir gehen in irgendeine Richtung. Und die Frage ist, was möchtest du? Wie möchtest du sein, ja, wenn du vielleicht mal ein paar Jahre früher projizierst, in welche Richtung möchtest du gehen? Ich möchte Vers 2. Korinther 4, Vers 16, da an Anfang anstellen. Und Paulus sagt da, deswegen werden wir nicht mutlos oder müde oder verzagt oder niedergeschlagen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird oder verbraucht, aufgezehrt oder verfällt, altert, da können wir ganz vieles reinstellen, so wird doch unser innerer Mensch, also unser Herz, Tag für Tag erneuert oder neu gemacht. Und der Vers, der hat mich letzthin mal einfach berührt. Auch bei mir ist es so, ich werde auch ein bisschen älter, oder? Und gewisse Sachen, ja, hat man so wieder Eindruck, mal, ja, läuft nicht mehr ganz so gleich, oder, wie früher, als man noch 20 war. Aber dann habe ich gelesen, der innere Mensch, der wird immer erneuert. Der innere Mensch, der wächst. Und das ist doch etwas Wunderbares. Also ich habe immer irgendwie im inneren Herzen, ich möchte auf ein Ziel hingehen. Und das Ziel, damals, als ich Jesus kennenlernen durfte, das war etwas so Überwältigendes, etwas so Wunderbares. Und dann dürfen feststellen, Gott hat das Ziel mit dir und mit mir, uns zu verändern. Und zwar in sein Bild. In sein Bild von Jesus. So wie Jesus ist, möchte Gott, dass du und ich werden. Und da könnte man natürlich mutlos werden und sagen, ja, halt mal das, das kann ich ja gerne. Das ist unmöglich. Und dann kommt genau der Vers. Da wird gesagt, doch es passiert. Schrittweise, jeden Tag ist Gott am Wirken. Und genau das Thema möchte ich heute aufnehmen. Ich möchte dazu 3 Fragen angehen. Die erste Frage ist zuerst einmal überhaupt, ja, was ist denn überhaupt als ein innerer Mensch? Also, ist das irgendwie unser Herz da drin? Oder eben, was können wir darunter verstehen? Dann ist natürlich auch die Frage, ja, will ich überhaupt? Also brauche ich das überhaupt? Oder? Das tun wir aber noch kurz streifen. Und dann natürlich noch die Frage, wie kann das passieren? Also gibt es einen Teil, wo wir auch beitragen können? Oder wie sieht das praktisch aus? Also diese 3 Fragen möchte ich nachgehen. Zuerst einmal, eben, was ist überhaupt der innere Mensch? Und meine, uns allen ist bekannt, oder? Wir haben uns lieb. Und jetzt eben, das ist ja auch gut untersuchbar, oder? Da kann die Wissenschaft da arbeiten und kann das untersuchen. Und unser Herz, das da rein klopft, oder? Das wissen wir, das kennen wir. Da können wir heute über Internet schauen, oder? Wie das genau aussieht. Aber von dem reden wir jetzt nicht, oder? Wir reden nicht vom inneren Organ, sondern wir reden jetzt eben von dem innerer Mensch, wo wir ja auch andere Begriffe haben, zum Beispiel Seele oder der Geist. Das, was uns eigentlich ausmacht. Ich sage gar nicht immer das, was du eigentlich bist. Weil Petrus hat ja das schon gesagt, oder? Das ist eigentlich, der Körper ist wie eine Hütte, ist wie eine Wohnung. Die bewohne ich jetzt eine bestimmte Zeit. Und irgendwann ist der Moment, wo ich da werde verlassen. Aber die Behausung bleibt da, aber das Ich, das eigentliche Ich, das geht wieder weiter. Das geht zu Gott zurück. Eigentlich wie das Prediger 12,7 sagt. Und der Staub, das ist natürlich poetisch, oder? Poetische Schrift. Und der Staub bezieht sich natürlich auf den Leib, bezieht sich auf den Moment, wo Gott aus dem Staub Adam erschaffen hat. Und der Staub wird wieder zur Erde zurückgekehrt, wie er gewesen ist. Und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Der Geist geht wieder zurück. Und so würde ich da ganz kurz darauf hinweisen, es gibt eigentlich so drei Ansichten, unterschiedliche. Die eine Ansicht denkt, also das mit dem Zweiteilig da, irgendwie so eine Seele, die dann nachher weggeht, das gibt es gar nicht. Wir sind einfach eins. Der Mensch ist einfach eins. Man nennt das Monismus. Und ich würde jetzt mal sagen, die meisten Wissenschaftler, die ohne Gott unterwegs sind, haben eigentlich die Ansicht. Versuchen alles, sagen jetzt mal, chemisch zu erklären. Da gibt es ein paar ganz wenige, die, ja, sagen sie, sind christlich. Die sagen dann einfach, wenn jemand stirbt, dann ist er dann halt einfach nicht bewusst. Sogenannter Seelenschlaf. Das haben wir schon mal gehört. Seelenschlaf. Ja. Oder die haben die Ansicht, sagen, das ist quasi eins und dann bist du einfach unbewusst, bis dann du verstehst, kommt. Oder? Und dann, sind wir wieder vollständig. Ich denke, es gibt viele Stellen, die dem eben widersprechen. Und deshalb bin ich persönlich jetzt einmal für zwei Teile. Prediger habe ich bereits gelesen. Der Paulus sagt auch im Epheser, ich bete, dass er, und er bezieht sich da auf Gott, den Vater, euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich, oder immer im inneren Menschen, stark zu werden. Und er betont das auch immer wieder, der innere Mensch. Das, was wir ja auch gelesen haben, der innere Mensch, der eben erneuert wird. Und manchmal wird das mit Seele angesprochen, manchmal mit Geist. Und das auseinanderzuhalten, ist dann zum Teil noch ganz schwierig. Ich weiß nicht, kennt jemand noch die Bücher vom Watchman Nee? Ist das noch bekannt? He? Da gibt es doch da das Buch, das er mal gemacht hat, Geist, Seele, Leib. Oder? Und er vertritt jetzt, oder er hat dort so eine Meinung vertreten, das sind drei verschiedene Bereiche. Und hat das versucht, dann auch darzulegen. Es ist aber noch interessant, dass das noch relativ früh auch eine Diskussion war. Und 869, für die, die da geschichtlich interessiert sind, im vierten Konzil von Konstantinopel, da hat man da offiziell als falsche Lehre verurteilt. Man hat offiziell gesagt, das stimmt nicht. Es gibt nicht, also Seele und der Geist kann man nicht auseinandernehmen, sind zwei verschiedene Sachen, sondern die gehören zusammen. Es gibt natürlich den Vers Hebräer 4, denn das Wort Gottes ist lebendig, oder? Und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es durchdringt, bis es, und jetzt kommt es, scheidet sowohl Seele als auch Geist und so weiter. Aufgrund von so Vers, oder, hat man dann gedacht, ich persönlich denke eben, nur Gott kann das auseinanderhalten, genau, die Teile. Und manchmal sagt man, der Geist Gottes ist da, der Geist vom Mensch ist da, wo mit Gott in Verbindung kommen kann. Und die Seele, das ist eigentlich da, wo dann mehr mit dem Mitmenschen in Verbindung kommt. Das ist ein Versuch, um das irgendwie ein bisschen einzuordnen. Und wir nennen das auch Trichotomie, oder? Für die, die das Fremdwort noch gerne wissen möchten, gegenüber einem anderen, der halt Dichotomie heisst, oder? Wenn man nur zwei hat. Von zwei, oder? Aber lassen wir das mal sehen, ob das zwei oder drei Teile sind. Wichtig ist einfach mal zu sehen, du und ich, als ein innerer Mensch, das ist nicht materiell. Der innere Mensch, das ist das Leben, das Gott dir geschenkt hat. Und der innere Mensch, der will Gott aufbauen, erneuern, weiterbringen. Ich wage jetzt gleich noch einen Blick ins Herz. Also einen Versuch. Und zwar, wenn man sich jetzt das vorstellt, also ich rede jetzt natürlich von unserem inneren Mensch, eben von dem, nicht dem Herz, das da klopft, dann wissen wir haben sehr vieles, was wir aufnehmen. Und die meisten wissen, ich bin ja eben auch noch Informatiker. Und in der Informatik gibt es so, klar, im Prinzip, oder? Wir haben einen Input, dann gibt es eine Verarbeitung und dann hoffen wir auf einen guten Output. Oder? Und so ist es bei uns auch, oder? Es gibt einen Input. Das, und vor allem, das ist schon ganz spannend, wenn es um geistliche Sachen geht, ist mal primär das Hören. Darum haben wir vielleicht zwei Ohren bekommen, oder? Nur gut können hören. Aber auch sehen. Oder? Also das sind so die beiden Sinnesorgane, die primär da sind, um die geistlichen Wahrheiten zu fassen. Dann, wie ist das jetzt da drin? Halt, da ist etwas angezeigt. Genau, wir haben einen Teil, wo wir den Verstand, den Intellekt verortet. Und wir tun das meistens so da oben verorten, oder? Im Hirn, oder? Das ist so ein bisschen. Und wir sagen, wer ist der Kopfmensch, oder? Also ich bin auch ein Kopfmensch, oder? So ein versucht alles so ein bisschen rational. In der Tendenz, oder? Männer tendieren eher ein bisschen so, oder? Alles so ein bisschen rational zu erklären. Und das ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Jeden einzelnen von uns. Ein Verstand, eine Vernunft, kann nachdenken, kann etwas überlegen, oder? Man kann logisch denken. Das ist etwas Wunderbares. Übrigens gibt es ja so das Sprichwort, auf Herz und Niere prüfen, oder? Und im Alten Testament gibt es mehrere Stellen, Herz und Niere. Da sagt man, ja, Niere. Also die echte Niere. Nein, es geht um das Innere. Und Nieren ist eigentlich genauso der Punkt, wo eben das Ungute gefiltert wird, oder? Und ausgeschieden wird. Und das soll eben bei unseren Gedanken sein. Im Überlegen, in der Vernunft, wo man unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Oder? Das gehört da drin. Darum tue ich jetzt zum Beispiel die Nieren da verorten. Da, wo unser Intellekt, Verstand ist. Und dann gibt es den anderen Teil. Da tun wir eher so einen Bauch verorten, oder? Gefühl. Oder das Bauchgefühl, das wir haben. Oder? Emotionen. Und da muss ich jetzt einfach mal sagen, von mir, ich musste das lernen. Oder ich, einfach so, wenn ich aufgewachsen bin, habe ich wie so das Gefühl, keine Emotionen, das ist nicht wichtig. Bis ich gemerkt habe, das ist ein wichtiger Teil. Und so hat Gott uns auch da gegeben. Affekt reden wir da auch. Emotionen. Zwei ganz wichtige Teile. Und ich habe jetzt gesehen, wie der Informatiker, oder, hat natürlich einen Speicher an nicht tun, das ist also ein Gedächtnis, oder? Wir haben also ein Gedächtnis, wo eben nicht nur Gedanken gespeichert werden, sondern eben auch Gefühle. Gefühle, die man manchmal vielleicht gerne nicht mehr bewusst sind, zum Beispiel. Jetzt kommt aber etwas Spezielles. Wir haben auch einen Teil in uns, wo das Gewissen ist. Und das Gewissen ist wie so ein bisschen der Richter, oder? Wo der sagt, jawohl, das ist gut, oder halt, das ist nicht gut, da hast du jetzt gerade wieder jemandem eine Halbwahrheit gesagt, oder? Das ist ganz spannend, oder? Und das hat dann zu tun mit unseren Werten, oder? Was für Werte haben wir? Und das ist zum Beispiel genau der Teil, der bei uns erneuert werden muss. Immer wieder neu. Dass wir eben Gottes Wert in unserem Herzen hineinträgen. Dass unser Gewissen wieder ganz neu geschärft wird. Weil das Gewissen kann man auch abstumpfen. Und man kennt das, oder? Wenn Leute, die ein Verbrechen begangen haben, beim ersten Mal hat das Gewissen sich noch gemolden. Nachher wird es nochmal gemacht und es wird immer ruhiger. Bis es abgestumpft ist. Und so muss bei uns genau das Gegenteil passieren. Es muss immer wirklich schärfer und besser werden. Und da möchte der Herr auch ansetzen. Und dann kommt ein Punkt, wo ich mich immer wieder besonders freue. Gott hat uns einen Willen gegeben. Wir sind nicht einfach Computer, Roboter, oder, die er programmiert hat und jetzt laufen wir so. Sondern wir sind Wesen in seinem Bild. Und jetzt kommt genau die Schaltstelle. Manchmal steht sogar das Alte Testament, wenn es von Herz redet, auf da fokussieren. Dort, wo unsere Entscheidungen gefällt werden, dort, wo wir Weichen stellen in unserem Leben, dort, wo wir irgendwann sagen, jawohl, da möchte ich helfen oder da möchte ich mich ganz ausrichten auf Gott oder eben auch falsche Entscheidungen, wo man falsche Stimmen hört. Und da möchte ich wie auch immer wieder neu appellieren und sagen, wir haben einen Wille, der uns gegeben worden ist. Und auch da möchte Gott erneuern. Oder? Es gibt ja auch den Vers, das heisst, dass wir sowohl den Wille als auch das Vollbringen überkommen. Dass Gott auch da kann wirken kann. Und wieder zurück zur Informatik, oder? Es gibt hoffentlich dann einen guten Output. Das heisst, die Handlungen, da, was gesehen wird, was ich sage, was ich tue oder eben auch nicht tue, oder? Unterlass, das sind die Handlungen, das, was rauskommt. Aber da, was rauskommt, hat immer Quelle im Herzen. Das hat der Jesus ja schon gesagt, Matthäus 15, denn aus dem Herzen, oder? Kommen böse Gedanken und so weiter. Aus dem Herzen. Deshalb ist das Herz da, wo wir am meisten darauf achten müssen. Sprüch als Beispiel. Jetzt ist aber so, wir sind da eben nicht allein. Und das ist da, wo ich eigentlich das Allerschönste finde. Der Moment, oder, wo wir unser Leben Jesus eingegeben haben. Der Moment, wo Gott dich gerufen hat und du gesagt hast, ja, ist der Heilige Geist in das Herz hineingekommen. Und das ist etwas Einmaliges seit Pfingsten, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Deshalb nennt ja der Paulus uns auch Tempel. Sagt, wisst ihr denn nicht, dass ihr Tempel Gottes sind? Weil der Heilige Geist, und das ist die dritte göttliche Person, in uns wohnt. Und schon im Alten Testament hat Hesekiel ja die Prophezeiung gemacht, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz machen. Das ist das Wunderbare, das ist die Zusage. Wir dürfen wissen, Gottes Geist, Gott selber ist in unserem Herzen. Er ist da. Er ist am Wirken. Er begleitet uns, er tröstet uns, er steht uns bei. Das ist so ein bisschen unser Inneres, ein Versuch. Oder das ist natürlich alles noch viel komplexer, aber einfach so ein bisschen ein Versuch, dass wir es auch bewusst sind. Ja, wir haben einen Teil, den wir überlegen, wir haben aber auch unsere Emotionen, die da sind. Aber dann haben wir auch einen Willen. Und wir müssen ja vor allem versuchen zu verhindern, dass irgendwie aus Emotionen, Affekt an der Wille umgangen wird, oder? Direkthandlungen passieren. Man sagt dann eben, die Affekthandlungen, das sind zum Beispiel Sachen, wo man darauf achten müssen, oder? Dass das nicht passiert. Sondern, dass wir da die Handlungen haben, wo eben Gott ehren mit unserem Leben. Ja, jetzt ist natürlich die nächste Frage, gibt es ein Potenzial in uns? Oder andersrum gefragt, brauche ich das überhaupt? Oder ist alles okay bei mir? Also für alle die da, die jetzt sagen, ist okay, bei mir ist alles gut, ich habe da kein Potenzial, die dürfen jetzt entweder abschalten oder sie dürfen schon, nein, Kaffee dürfen sie nicht nehmen. Ja, no. Also, und zwar so die erste Frage, wie sieht das eben mit unseren Werten aus, mit unseren Tugenden, mit unserer Moral oder eben Wertvorstellungen? Haben wir da noch ein bisschen Potenzial? Und was ich feststelle, einfach in meinem Leben auch. Wir alle sind Kinder von dieser Zeit, oder? Und die Wertvorstellungen, die in dieser Zeit sind, die haben einen Einfluss auf uns. Ob wir jetzt das wollen oder nicht. Die prägen uns. Und das ist immer wieder bewusst werden, was sind das für Werte gegenüberstellen, oder? Mit den Werten, die Gott uns zeigt. Und wenn wir gerade heute schauen, Moralvorstellungen, dann wird das alles so schön verpackt, oder? In Toleranz, in Rücksichtsnahme und so weiter. Schöne Worte, aber Moralvorstellung ist ganz falsch. Und da darf man nicht sich dann quasi mitreissen lassen, sondern eben zurückgehen aus dem Wort Gottes, sich von da ganz klar zeigen lassen, was sind ihm seine Vorstellungen. Ich will jetzt nicht in Details gehen, oder? Das sind wieder andere Sachen, aber ihr könnt euch selber jemanden vorstellen. Oder? Wir wissen alle, wo wir drinnen stehen. Ganze Diskussionen mit der Homo-Ehe als Beispiel. Ja, und wenn man dann eben man sagt, nein, das ist nicht richtig, dann kommt man halt eventuell an den Treter, oder? Das gibt es auch noch. Und da müssen wir einfach den Mut haben, oder? Sich da wirklich nicht mitnehmen zu lassen. Oder weitere so Gedankengebäude, ich denke, der ganze Materialismus, wir in der Schweiz, oder? Also, ich zähle mir mit dazu. Es ist fast schon ein Kampf, dass man irgendwie sagt, hey, jetzt müssen wir aufpassen, nicht immer Zeug kaufen, damit wir nachher wieder entsorgen oder über den Garten verkaufen. Oder? Also, verstehen Sie, was ich meine? Wir sind sehr schnell dort rein und haben das Gefühl, ja, mal, da brauchen wir. Und einfach so als Gedankenanstoß. Oder? Also ich sehe da einfach auch noch Potenzial bei mir. Oder? Oder auch die menschliche Machbarkeit. Oder? Ich denke, die ganze Krisennetz, die Corona ausgelöst hat, ist für mich so eine Tragik, dass wenn ich jetzt Zeitungen lese, wenn ich Tagesschau schaue oder was immer, es ist immer so der gleiche Tenor. Man versucht mit irgendwelchen Massnahmen das einzugrenzen. Aber es kommt niemand in meinen Sinn, mal zu fragen, hey, will Gott damit etwas sagen? Müssen wir vielleicht Buße tun? Und Gott anflehen, dass er eingreift? Nein, das ist einfach wie totgeschwiegen. Wir meinen, wir können es selber irgendwie machen. Eben der menschliche Machbarkeitswahn, der auch in der Wissenschaft drin ist, oder? Wir werden das schon noch irgendwie lösen. Selbst den Tod werden wir können überwinden. Die Bibel sagt, nein. Das geht nicht. Als Beispiel einfach. Oder gibt es im Bereich der Emotionen Verletzungen, die da sind, die eben auch geheilt werden müssen, erneuert werden. Jeder von uns hat seine Geschichte. Jeder ist anders geprägt. Und das Schöne ist, dass es wirklich wunderbar ist, Gott hat einen Plan mit dir, mit mir, um uns weiterzuführen. Für mich sage ich, ich habe Potenzial, überall, in jedem von diesen Punkten. Jetzt ist natürlich die ganz praktische Frage, ja, wie kann das jetzt passieren? Und jetzt haben wir ein bisschen verortet, oder, wie das jemand aussieht in uns, und das ist ein bisschen kompliziert, oder? Aber das Wichtige, was wir dort mitnehmen, wir haben den Heiligen Geist mit uns. Jetzt ist gleich die Frage, was könnten wir denn jetzt unternehmen, oder? Also was ist eigentlich unsere Verantwortung? Weil das ist immer wieder in vielen Fragen, da sehen wir auch immer wieder die Extreme, oder? Die einen sagen, wir können gar nichts machen, Gott macht, oder? Und dann kommt die andere Extreme und sagt, jawohl, wir machen dieses jenes und das riesige Programm, vergessen eigentlich ganz, dass ja eigentlich Gott der ist, der das bewirken möchte. Und ich glaube, da müssen wir genau die gute Balance finden. Gott hat eben uns einen Verstand gegeben, einen Willen gegeben, Vernunft gegeben. Er möchte, dass wir einsichtig mit ihm unterwegs sind. Er will uns nicht einfach sagen, so, mach A, B, C, fertig. Gerne nicht darüber nachstudieren, einfach machen. Nein, er er gibt uns auch noch Sachen mit, damit wir mitdenken, mitüberlegen. Er tut das wie mit einbeziehen. Und ich glaube, alle die, die auch Mitarbeiter haben, oder, in Geschäften, oder, die versuchen, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, damit sie das, was sie machen müssen, auch wissen, warum sie es machen. Und das Einsicht oder sich so gerne mit ihrer Kreativität mit einbringen, oder? Und das finde ich das Wunderbare, dass Gott uns wie mit einbezieht. In dem Prozess von der Veränderung. Das kleine Problem, das wir haben, wenn wir jetzt da mal weitergehen, ist, alle wollen einen Change, oder? Jeder will Veränderung. Aber soll man beim anderen anfangen, oder? Das fängt beim Kleinen an. Also, meine Frau, das, das und das, oder? Das sollte dann schon noch ändern, oder? Aber Change kann nur passieren, wenn ich bei mir anfange. Wir sind Weltmeister, oder? Beim Herausfinden, was beim anderen alles fehlt. Und ich staune auch immer wieder mal über Analysen, die gemacht werden, oder? Was alles schief läuft. Und was bei dem falsch ist. Wir sind wirklich Weltmeister in dem. Wir können super analysieren. Das Problem ist tatsächlich, dass wir dann wie nicht bereit sind, zu sagen, hey, und jetzt fange ich bei mir an. Ich glaube, das ist das Erste. Habe ich die Bereitschaft, mich verändern zu lassen? Wie Veränderung, oder? Das ist immer wieder so, auf Veränderungen reagieren wir Menschen eher mit Zurückhaltung, im Normalfall. Können auch gewisse Ängste sein, was heisst denn das, oder? Und gerade wenn wir jetzt Change Management anschauen, oder? In den Geschäften wissen alle Change Manager, ich weiß nicht, jetzt Change Manager da, aber die wissen alle, das ist gar nicht so einfach. Weil Menschen eben wollen sich gerne so ändern. Oder eben sie haben Angst vor Veränderungen. Und wir sind vielleicht auch gerne besser. Wir haben vielleicht auch ein bisschen Angst vor Veränderungen. Oder vielleicht denken wir, oh, liebgewonnen, das müssen wir dann vielleicht loslassen. Oder die Angst, ja, das schaffe ich doch gerne nicht. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie wieder die Bereitschaft haben. Auf der einen Seite zu sagen, was an Ängsten da ist, können wir ja irgendwie für uns bewusst machen, ablegen, aber die Bereitschaft, ich will mich verändern lassen, weil Gott das will, weil Jesus das will mit dem Leben. Und was mich immer wieder fasziniert ist, wir haben eine Zeitspanne da. Niemand weiß, wie lange, oder? Wir wissen nicht, wie lange das wir noch haben. Also ich habe jetzt so ausgerechnet bei mir, statistisch betrachtet habe ich 2/3 durch. Oder? Also bleibt nicht mehr ganz ein Drittel. Statistisch betrachtet, oder? Das ist die Zeit, wo wir da sind. In dieser Zeit möchte Gott uns verändern, der innere Mensch. Jetzt habe ich gesagt, oder beziehungsweise der Prediger hat das gesagt. Der Moment, wo wir dann die Welt verlassen, geht doch unseren Geist wieder zurück zu Gott. Und was faszinierend ist, ich bin fest davon überzeugt, Gott dort dich und mich für die Ewigkeit vorbereiten. Das ist nicht einfach nur so ein kleines Übungsfeld, ein paar Jahre, und dann ist alles wieder weg. Sondern was immer er bei dir erreicht, an Gleichheit mit Christus und an dem, was er durch dich kann wirken kann, hat Ewigkeitswert. Wir werden dann erst gesehen, was das bedeutet hat. Und dann wahrscheinlich sagen, oh, hätte ich mich doch noch mehr verändern lassen. Also, dass wir diese Ewigkeitsperspektive haben. Nicht nur da, nicht nur das kurze Leben da. Sondern das Bewusstsein, unser Leben ist kostbar und ist eine Vorbereitung für die Ewigkeit. Ich weiß nicht, was denn alles sein wird. Ich weiß einfach aufgrund von gewissen Aussagen, das wird wunderbar sein, das wird herrlich sein. Aber es wird auch so sein, dass die Sterne unterschiedlich hell leuchten. Um es jetzt mal in poetischen Worten zu sagen. Also wenn ich damit sagen würde, wir sind nachher nicht alle einfach gleich. sondern es gibt tatsächlich unterschiedliche Chargen. Und gleichzeitig wird es aber so sein, dass niemand neidisch sein wird, oder? Das ist noch der Trost, oder? Jetzt ist es ja so, dass wir auch selbst unter Gläubigen vielfach auch Neid aufkommen kann. Aber dann wird das nicht sein. Aber wichtig ist eben, dass wir da Bereitschaft haben, uns verändern zu lassen. Ich habe vier Punkte, die ich hier ansprechen will. Auch da, das ist nie erschöpfend, oder? Man kann dann so nur morgen nicht alles erklären. Aber einfach aus meiner Sicht vier ganz wichtige Sachen, die ich euch da mitgeben will. Sachen, die auch mir eben wichtig geworden sind. Der erste Punkt: mit Gott in Verbindung sein. Die Verbindung zu haben. Nun, das bedingt natürlich die Neugeburt. Also ich habe jetzt einige von euch kennen in der Zwischenzeit und ein paar nicht. Sollte es jemanden da haben, der jetzt noch nicht ein Ja gehabt hat, also immer noch ein bisschen entweder Sympathisant, Besucher oder wie immer auch ist, dann würde ich einfach wirklich im Namen von Jesus sagen, hey, heute ist der Moment. Oder? Heute ist der Moment, wo du dein Leben kannst Jesus übergeben. Du musst auf nichts anderes warten. Weil du musst weder besser werden, noch auf sonst ein Ereignis warten. Heute ist der Moment. Jetzt. Jetzt können wir Schritt machen. Gilt übrigens auch für uns Gläubige, wenn wir sagen, so, mal, ich möchte meinem Leben eine Wende. Ich will jetzt einfach mehr Hingabe. Heute können wir entscheiden. Nicht auf nichts warten. Manchmal sagen wir, oh, jetzt habe ich gerade viel Arbeit und so, viel um die Ohren. Bei den Männern ist das vor allem so, oder? Ich kenne das. Oder? Und dann musste ich lernen, sagen so, Blödsinn, oder? Jetzt auch auf die Seite. Ich kann heute ein Ja haben und Gott fängt an, wirken. Nicht aufschieben, oder? Das Aufschieberlis, oder? Einfach heute. Das ist ganz wichtig. Jetzt eben, damit es funktioniert, oder, muss eben die Wiedergeburt da sein. Ohne das geht es natürlich nicht. Wir können uns erinnern, das Bild, am Schluss ist der Heilige Geist reingekommen, oder? Ohne den Heiligen Geist geht das nicht. Da können wir uns abkrampfen das ganze Leben lang. Das geht nicht. Wir brauchen den Geist Gottes, der die Veränderung bewirkt. Wir lassen es zu. Oder? Das ist, ich sage jetzt mal, das Geheimnis im Ganzen. Wie sonst wird es ein Krampf, oder? Wenn man es dann selber machen will. Das können wir nicht. Und damit es funktioniert, eben Titus 3,5. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und uns zu einem neuen Menschen gemacht. Paul sagt da immer, der neue Mensch. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Die ist da. Das ist ja eine Quelle, unheimlich, oder? Das ist eine nicht versiegende Quelle, Kraftquelle. Dann kennen wir auch die Verse von Jesus, wo er das Bild nimmt vom Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch da, das Bild, oder? Jesus hat ja immer wieder Alltagsbilder genommen. Wir haben die Reben und wir erwarten Frucht. Damit es Frucht geben kann, oder? Muss da verbunden sein miteinander. Sobald ich irgendwo durchschneide, ist fertig. Und genau das sagt Jesus. Die Verbindung, die tägliche Verbindung, die muss doch da sein. Tägliche Verbindung, das heisst, ich suche Jesus im Gebet. Ich suche Gott im Gebet. Das kann immer passieren. Das kann aber auch formal eine Zeit sein. Denken wir an Daniel. Wie viele Mal hat er sich Zeit genommen im Tag? 3 Mal. Steht, oder? 3 Mal hat er eine bewusste Zeit genommen. Und der Daniel ist doch bei Gost ein Manager gewesen, der viel zu tun hatte, oder? Und so gibt es keine Ausrede, oder? wir sind eben, Jose, da sind wir wieder stark. Oder? Einfach daran denken, auch wenn, da kommt jetzt gerade der Luther in den Sinn, der hat gesagt, also wenn ich ganz viel zu tun habe, oder, dann nehme ich nicht 3 Stunden Zeit, sondern mehr, um mit Gott in der Gemeinschaft zu sein. Oder Gemeinschaft heisst ja, ich lese das Wort Gottes, da kann Gott zu mir reden. Ich bete, da rede ich zu ihm. Durch den Geist Gottes komme ich vielleicht auch Eindrücke über. Oder? Ich merke einfach, das ist die Gemeinschaft. Und auch da nicht einen Stress daraus machen, sondern sagen, hey, das ist ein Vorrecht. Jesus wartet auf mich, dass ich mit ihm zusammen bin. Und er ist da, ist real da. Das hat er uns versprochen. Und diese Gemeinschaft suchen, immer wieder. Und wo wir auch sind, wir können immer in unserem Herzen können wir mit ihm austauschen. Als ganz natürliche Art, wie wir leben. Aber eben auch bewusst die Zeiten suchen, wo wir einfach mit ihm austauschen. Einfach Freude haben an ihm. Eben nicht eine Leistung erbringen wollen. Oder wir sind sehr stark, und ich merke das auch, sehr stark von dem Leistungsdenken geprägt. Und dann denken wir, jawohl, wir müssen mindestens 3 Kapitel lesen. Oder? Und dann müssten wir noch für alle 27 Anliegen Fürbitte tun. Oder? Und sobald wir das so anfangen, dann können wir in ein Leistungsdenken rein. Wir fangen an abhaken, jawohl, gemacht, Checklisten, oder? Das ist nicht Gemeinschaft. Oder Gemeinschaft heißt einfach, ich nehme jetzt die Zeit, ich freue mich. Vielleicht ist es ein halbes Kapitel, vielleicht ist es auch 5 Kapitel, das weiß ich noch gar nicht. Aber ich will einfach, dass Gott zu mir reden kann durch sein Wort. Ich bete, Herr, zeig mir etwas. Lass das Wort lebendig sein. Und red zu mir. Und dann kann ihm auch alles bringen, was mich bekümmert. Ich kann mein Herz ausschütten. Und es gibt, glaube ich, viele Punkte, die wir immer wieder haben. Und ganz wichtig im Ganzen ist natürlich im Glauben. Wir wandeln im Glauben. Es ist immer wieder der Glaube, es ist immer wieder das, was sagt, ich kann es nicht, aber du kannst es. Einfach unerschütterlich, oder? Sagen, du kannst das, du bist da, du hörst mich jetzt. Aber wenn ich es vielleicht jetzt nicht gerade sehe, vielleicht hast du einen anderen, wir haben es ja gesungen, glaube ich. Oder? Auch wenn man etwas nicht immer gerade versteht, dann vertrauen wir. Weil Glauben ist Vertrauen. Also die Verbindung. Zweiter Punkt, jetzt kommt der Informatiker, oder? Gibt es ein Prinzip, das heisst Garbage in, Garbage out. Also wenn ich einen Müll rein tue, oder, in den Computer, kann ich nicht erwarten, dass aus dem Müll etwas geschieht. Das ist kein Müllabfuhr, oder, der Computer. Also, das heisst, wir müssen darauf achten, was wir reinlassen. Wir müssen darauf achten, mit was wir uns beschäftigen. Wie das hat eine Auswirkung. Das heisst also, vorher habe ich gesagt, eben das Wort Gottes. Und ich glaube, da ist jetzt mehr der Aspekt, dass wir das Wort Gottes auch systematisch durchgehen können. Uns wirklich beschäftigen damit. Klammerbemerkung, ich darf auch in ein Bible College gehen, oder? In St. Gallen. Klammer wieder zu. Das heisst, ich beschäftige mich damit. Ich versuche, aufmerksam zu sein auf die Stimme vom Hirten. Jesus hat ja gesagt, oder? Meine Schafe gehören meine Stimme. Aber noch mal hören, oder? Man muss sich Zeit nehmen. Aufmerksam sein. Das ist das, wo man ja auch, oder wenn man jetzt irgendwo unterrichtet, das erwartet, oder, dass die Studenten ein bisschen aufmerksam sind, oder nicht nur irgendetwas anderes machen. Manchmal habe ich Studenten, die sind da in ihrem Laptop, die machen irgendwas anderes. Oder? Nachher wundern sie sich, wenn sie es nicht wissen. Aber eben Aufmerksamkeit heisst eben, ich konzentriere mich auf eine Sache und nicht auf zwei. Oder? Das ist ja, ich merke das irgendwie bei den jungen Leuten, dass sie sagen, ja, wir können 2, 3 Sachen nebeneinander machen. Wir wundern uns dann irgendwie, oder wenigstens sie wundern, wir sagen, also ich kann das nicht, ich kann nicht 2, 3 Sachen parallel nebeneinander, sondern entweder ist die Aufmerksamkeit an einem Ort oder an einem anderen Ort. Und so ist ganz wichtig, die Aufmerksamkeit ganz Gott widmen. Aufmerksam sein. Wirklich anhören. Sagen, Herr, zeigst du mir. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, wir nehmen vieles auf oder lernen. Das ist Wissen, oder? Jetzt ist aber so, im geistlichen Umfeld brauchen wir geistliche Erkenntnis. Das ist nicht das Gleiche. Oder ich kann sehr viel, ich kann die ganze Bibel kennen und null geistliche Erkenntnis haben. Das ist absolut möglich. Es gibt einige Beispiele, leider von Theologen, die sehr viel wissen, aber sie haben den Geist Gottes nicht. Und dann wird alles irgendwie menschlich erklärt. Dann sagt man, Wunder. Nein, das muss man irgendwie mythologisch verstehen. Archetypisch. Und dann haben sie alle wunderbare Wörter, oder? Aber sie tun damit eigentlich den Kern gerade mal wegdiskutieren. Da sieht man sie keine geistliche Erkenntnis. Geistliche Erkenntnis kann nur durch den Geist Gottes kommen. Wissen braucht es. Aber geistliche Erkenntnis nur durchs Ringen im Gebet mit Gott. Jetzt darf es aber nicht bei dem bleiben, oder? Erkenntnis bläht auf, oder? Sagt der Paulus. Also wenn ich nur geistliche Erkenntnis für mich aufbaue, das aber nicht wieder rausfliessen lasse, in Liebe zum Nächsten, indem ich eben das zur Verfügung stelle für andere, dann haben wir ein Problem, oder? Ich weiß nicht, ist schon mal jemand im Toten Meer gewesen? Wer ist schon mal im Toten Meer gewesen? Ja, ist auch faszinierend, oder? Also der Salzgehalt, oder? Das ist krass, oder? Das ist wirklich, man kann ja einfach hineinliegen, oder? Man geht ja nicht unter. Aber Leben, haben wir eine Pflanze gesehen? Nein. Er wächst nicht, oder? Er kann nicht wachsen. Es hat keinen Abfluss, doch da versalzt es immer mehr. Und das ist das, was Gott mit dir und mir möchte. Oder das, was wir aufnehmen, das, was wir an geistlicher Erkenntnis bekommen, das soll sich jetzt auswirken, ganz praktisch. Und dann werden wir eine frische Quelle sein und nicht ein Salzsee, oder? Und das ist ganz wichtig. Aber damit das eine gute, sprudelnde Quelle ist, muss eben der Input gut sein, oder? Also da, wenn ich aufnehme, mit was beschäftige ich mich? Das ist manchmal auch gut, wenn man ein kleines Tagebuch mal macht. Das heißt, in dieser Woche schaue ich mal, wie viele Minuten, Stunden habe ich im Fernsehen geschaut. Vielleicht dann noch was, oder? Wie viel habe ich im Internet rumgesurft? Wie viel habe ich. Weiß ich nicht was, oder? Also, wie ein bisschen mal sagen, hey, jetzt tue ich mir mal selber ein bisschen schauen. Oder wie manchmal sagt man, ich habe einfach keine Zeit. Ich komme zu nichts. Und dann sage ich, Zeit ist das einzig Gerechte in der Welt, oder? Weil jeder hat 24 Stunden. Also, gibt nichts Gerechtes, oder? Geld ist ungerecht verteilt, aber Zeit, jeder gleich viel. Und da darauf achten. Dann das zweite, Gemeinschaft. Wir haben das vorhin auch gut gehört. Und wir haben im Vorfeld haben wir auch noch darüber geredet, gerade auch mit der Problematik vom Lockdown oder eben von der Distanz halten und so weiter. Gemeinschaft ist ganz ein wichtiger Faktor. Wenn man in die Apostelgeschichte schaut, oder, da sind alle miteinander zusammen gewesen, sie haben alles sogar miteinander geteilt. Gemeinschaft war etwas extrem Wichtiges gewesen. Und ich denke auch an Hebräer 10, 24, ganz spannende Vers. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Also ganz wichtig. Und ich stelle auch manchmal fest, dass Leute, die vielleicht Probleme haben, entweder mit sich selber oder mit jemandem von der Gemeinde, dass sie sich dann zurückziehen. Anstatt, dass sie das quasi angehen, oder? und sage, kann ich jetzt mit jemandem reden, dass ich über mein Problem reden kann, oder wenn ich mit dem anderen ein Problem habe, dass ich mache, sage, du, können wir mal miteinander einen Kaffee trinken und dann einfach offen können reden. Ich glaube, dass die Integration in eine Gemeinde, die Einordnung, dass das auch ein Schlüssel ist. Ich habe das bei mir erlebt. Alle die Jahre, ich hatte die ersten 3 Jahre von meinem Glaubensleben, habe ich keine Gemeinde gehabt. Und dann ist es auch irgendwie auch nicht für sich gegangen. Und dann habe ich das dürfen finden. Und seitdem würde ich das nicht mehr missen. Bei allem Auf und Ab. Und das ist wirklich etwas, was sehr hilfreich ist. Der Peter Schneeberger, kennt wahrscheinlich einige von euch, er ist der Leiter von der FEG Schweiz. Und er hat jetzt im Zusammenhang mit dem Corona hat er so etwas geschrieben mit einem provokanten Titel, warum ich keine Gemeinde mehr brauche. Und er hat, hat sich dann darauf berufen, mit einigen ein Gespräch gehabt, wo auf einmal gesagt hat, ja, ist eigentlich noch ganz gut so, daheim bleiben, kann ich ein bisschen etwas schauen, eine gute Predigt hören oder via YouTube Livestream schauen. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Und zudem hat der CR eben ein entsprechendes Plädoyer geschrieben. Und da habe ich ein Zitat rausgenommen. Gemeinde ist eine Charakterschulung des Annehmens, Vergebens und des Versöhnens. Ich sehne mich nach charakterstarken Christen. Die Gemeinde ist der beste Ort, dies zu lernen. Und das ist effektiv so. Ich meine, in jeder Gemeinde gibt es doch irgendwelche Sachen, die man aneinander reibt. Oder ist das da nicht so? Gut, dann bin ich beruhigt. Die perfekte Gemeinde, die gibt es gar nicht. Es gibt so Leute, die hoppen so von der einen Gemeinde zur anderen. Und dann denke ich, oh nein, da ist da. Gehen Sie zur nächsten. Oh, da ist da. Und irgendwann einmal kommen Sie vielleicht auch zum Schluss. Doch, es gibt, glaube ich, nicht die Gemeinde, die genau zu mir passt und genau perfekt ist. Und dann gibt es manchmal eben den falschen Schluss. Ja, dann gehe ich gar keine, oder? Also, das ist mal ganz wichtig zu sehen. Bei jeder Gemeinde gibt es Ecken und Kanten. Aber das ist genau die Idee von Gott. Das ist genau die Idee vom Herrn. Dass wir in diesen Kanten uns schleifen gegenseitig. Oder? Das ist doch genau der Punkt. Und jetzt sind wir so eine bunte Schar mit so ganz unterschiedlichen Gaben. Oder? Jeder hat irgendeine ganz andere Gabe. Das ist so, ich staune jedes Mal, oder? Weil wir so unterschiedlich sind. Und der eine ist stark in dem, dafür ist halt schwach in etwas anderem. Oder? Das ist auch okay. Wir können doch gerne in allem stark sein. Das geht ja gerne nicht. Und jetzt eben, wenn es Konflikt gibt. Konflikt gibt es halt einfach. Das gehört dazu. Das gehört zum menschlichen Leben. Die Frage ist, wie gehen wir um mit dem? Wir reden von Konfliktfähigkeit. Wie fähig sind wir, mit Konflikt umzugehen? Sind wir denn bereit, aufeinander zuzugehen? Miteinander offen zu reden? Oder eben irgendwo dann auch die Bereitschaft haben, mal etwas zuzugeben? Und ich muss sagen, das ist in der Ehe so, es ist da in der Gemeinde so, es ist bei jedem Zusammenleben so. Und ich weiss, es ist manchmal nicht so einfach, wenn man, vor allem wenn man das Gefühl hat, eigentlich ist man im Recht, oder? Und der Eindruck hat nicht der andere, er muss jetzt kommen, oder? Und ich habe mir dann irgendwie 2 Sachen habe ich mir gemerkt und ich würde mir das immer wieder quasi selber zusagen. Und das Leben. Das Erste ist, wenn es einen Konflikt gibt oder wenn jemand unangenehmer da ist oder was immer. Das Erste, was ich mache, ist sagen, Herr, ich sage dir Danke für die Gelegenheit. Danke, dass das Problem da ist, dass die Person da ist, die jetzt einfach so richtige Ecken und Kanten hat. Das ist nämlich eine Chance, dass ich an dem wachsen kann. Das ist eine Chance, dass ich an dem genau wieder etwas einüben kann, was bei mir noch wichtig ist. Also, jedes Problem, jede Herausforderung als Chancen erkennen, das ist das Erste. Da gehen wir schon ganz anders dran, oder? Dann das Zweite, wenn irgendetwas ist, dann überlege ich mir, Mensch, wo habe ich irgendetwas, wo ich mich entschuldigen kann? Wo gibt es etwas, weil wir, ich sage so, wir tendieren einfach dazu. Oder? Wir haben unsere Sicht und wir haben den Eindruck, alles okay, oder? Alles gut gemacht. Und dann überlege ich mir und sage, wo gibt es etwas, wo ich einfach mal sage, nein, das war jetzt auch nicht wirklich so toll gewesen. Meine Reaktion, oder? Die war vielleicht ein bisschen harsch gewesen, oder was immer. Dann nehme ich da und versuche, den anderen anzugehen. Und dann komme ich und sage, du weißt du, da von mir, das ist nicht gut gewesen, da tut mir leid. Und dann merke ich meistens, natürlich eben nicht alle sind gleich, oder? Manchmal gibt es dann auch quasi die Hochschullektion, oder? Das ist dann, wenn der andere nicht wenn er dann nicht auf das reagiert, oder? Das ist dann die nächste Stufe. Aber die ist auch toll, oder? Aber im Normalfall, oder? Haben sie es schon gebrochen. Und der andere kommt, oder? Und öffnet sich. Und das ist eigentlich das Schöne, was wir da drin sehen dürfen. Damit leite ich gerade über, bleibe in der Schule Gottes. Nimm eben so Herausforderungen an, schwierige Personen an Chancen oder eben, wenn Leiden da ist, auch können ausharren. Denke an Hiob. Die Hiob hat am Schluss müssen sagen, ich habe dich eigentlich nur vom Hören sagen gekannt. Jetzt haben meine inneren Augen dich wirklich gesehen. Also der Hiob hat dort wirklich geistlich ein Wachstum erlebt. Er hat einige Krisen durchgemacht, oder? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wirklich daran denken, auch in dem Kreis von dieser Erneuerung bleiben. Das ist ein Thema für sich, wo man darüber beten kann und reden. Der Kreis von der Erneuerung ist nichts anderes. Ich erkenne meine Sünde, ich bekenne sie, ich nehme die Vergebung an und dann gibt es wieder Herstellung. Und dann geht es weiter. Oder? Einfach nicht liegen bleiben, weitergehen. Gut, was nimmst du mit für dich? Der erste Punkt haben wir gesagt, wir müssen eigentlich einmal zu Beginn und dann aber immer wieder, oder? Die Gemeinschaft suchen und Jesus unser Leben einfach bewusst immer wieder ausliefern. Und mit ihm in dieser tiefen Gemeinschaft sein. Im Gebet, im Wort Gottes. Verzeiht mir einfach meine Werbung für das Bible College, aber hat wirklich tolle Kurs. Und dann eben sich einbringen in die Gemeinschaft. Wissen, wir sind das Volk Gottes. Gemeinde ist Jesu Idee. Bis er wiederkommt. Und Gemeinde wird holen zu sich. Du darfst Teil sein davon. Das ist ein wunderbares Privileg. Da sich hineingeben, das ist das Höchste. Ich würde mit einem Vers abschließen. Aus Kolosser 3. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen. Den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen. Den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet.